SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Seit letztem Herbst darf der Schweizer Nachrichtendienst Handys überwachen, Computer hacken oder Wanzen platzieren. Und das hat er seither 40 Mal gemacht, in 4 Fällen. Weil die Möwe ist, picken sich die großen Mövenpick. Accor aus Frankreich kauft für 500 Millionen Franken die Mövenpick-Hotels. Einmal spielsüchtig, immer spielsüchtig.
Ich habe jetzt die letzten Monate wieder angefangen, aber wir sind jetzt wieder auf gutem Weg.
Das Porträt von Sonja vor der Abstimmung über das Geldspielgesetz. Und um 13 Uhr, der Fluch ist besiegt. IB ist nach 32 Jahren wieder Schweizer Fußballmeister. IB-Sportchef Christoph Spiecher und IB-Fan Kuno Lauener sinnieren darüber. Im Tagesgespräch um 1. Am Mikrofon Simon Loy. Guten Mittag. Handys orten und überwachen, Räume verwanzen, in Computer eindringen, Hotelzimmer und Autos durchsuchen. Die neuen weitgehenden Überwachungsmöglichkeiten des Nachrichtendienstes sind keine Papiertiger, sondern sie kommen zum Einsatz. In den ersten 4 Monaten insgesamt in 4 Fällen, wie der Nachrichtendienst des Bundes in seinem jährlichen Bericht öffentlich macht. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Eine ganze Palette von neuen Maßnahmen zur Beschaffung von Informationen hat der Nachrichtendienst seit dem 1. September des vergangenen Jahres zur Verfügung. Und er nutzt sie auch. Bis Ende Dezember habe man im Rahmen von 4 Operationen insgesamt 40 solche Maßnahmen eingeleitet, heißt es im heute veröffentlichten Lagebericht des Nachrichtendienstes. 2-mal sei es dabei um Terrorismus gegangen, 2-mal um verbotenen Nachrichtendienst, also Spionage. Konkreter wird der Nachrichtendienst nicht. 4 Fälle in 4 Monaten, dies entspricht in etwa den Erwartungen. In der Botschaft zum neuen Nachrichtendienstgesetz hat der Bundesrat von rund 10 Fällen pro Jahr gesprochen, wobei pro Fall mehrere Maßnahmen denkbar seien. Die Zahl von 4 Fällen zeige die fokussierte Anwendung der neuen Instrumente auf die schwersten Bedrohungen, schreibt Verteidigungsminister Guy Parmelin im Vorwort zum Lagebericht. Im gleichen Vorwort weist der Bundesrat auf eine neue Bedrohung hin, die erstmals auf den Radar des Nachrichtendienstes geraten sei. Sogenannte Beeinflussungsoperationen, von der auch die Schweiz nicht verschont bleibe. Vor allem Russland sei hier aktiv, indem sogenannte Einflussagenten eingesetzt würden. Diese würden nicht primär für die Beschaffung, sondern für die Verbreitung von Informationen eingesetzt, heißt es im Bericht, wobei geschickt Fakten, Falschinformationen und Meinungen miteinander vermischt würden. Dies könne etwa dazu dienen, missliebige Personen oder Organisationen zu diskreditieren. Die Zielgruppen würden dabei oft gar nicht erkennen, dass sie im Fokus einer Beeinflussungsoperation stünden. In welchen konkreten Fällen die Schweiz Opfer solcher Operationen geworden ist, schreibt der Nachrichtendienst nicht.
Und nun zu den Nachrichten in der Übersicht mit Juliette Schild.
In Großbritannien wird Sajid Javids neuer Innenminister. Das hat die Regierung in London bekannt gegeben. Javid folgt auf Amber Rudd, die gestern Abend zurückgetreten war. Rudd stand wegen ihres Verhaltens im Skandal um Einwanderer aus der Karibik in der Kritik. Sajid Javids Eltern wanderten in den 1960er Jahren aus Pakistan in Großbritannien ein. Javid, ein ehemaliger Banker, war bisher Minister für Gemeinden. Nach den Selbstmordanschlägen in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die Zahl der Toten auf mindestens 25 gestiegen, wie das Innenministerium mitteilt. 49 Menschen seien verletzt worden. Unter den Toten sollen mindestens 6 Journalisten sein, auch ein Fotograf der französischen Nachrichtenagentur AFP. Die Anschläge ereigneten sich am Morgen kurz hintereinander in jenem Quartier in Kabul, in welchem sich der Geheimdienst, das NATO-Hauptquartier und die US-Botschaft befinden. Zur Tat bekannte sich die Terrormiliz IS. Bei Raketenangriffen auf Armeestützpunkte in Syrien seien mindestens 26 Menschen getötet und 60 weitere verletzt worden. Das berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien, die der Opposition nahesteht. Die meisten Opfer habe es bei einem Angriff in der Nähe der Stadt Hama gegeben, wo auch iranische Truppen stationiert sind. Zudem seien Stützpunkte beim Flughafen von Aleppo getroffen worden. Wer die Raketen abgefeuert hat, ist unklar. Der Verband Schweizer Medien sowie die Medienhäuser NZZ, Tamedia, NZZ, AZ Medien und Corriere del Ticino wollen eine neue Gesellschaft für Werbedienstleistungen gründen. Das hat die NZZ Mediengruppe mitgeteilt. Letzte Woche hatten mehrere große Verlage die Zusammenarbeit mit der Werbevermarkterin Publicitas beendet. Sie begründeten dies mit ausstehenden Zahlungen. Publicitas ihrerseits erklärte, an einem Sanierungskonzept zu arbeiten und lud mehrere Verleger zu einem Gespräch ein. Das Bündner Bauunternehmen Andrea Pitsch AG ist Konkurs und stellt den Betrieb ein. Nach Angaben der Firma gehen rund 200 Ganzjahres- und Saisonstellen verloren. Im Kanton Graubünden werde immer weniger gebaut. Dadurch sei ein ruinöser Preiskampf entstanden, schreibt die Andrea Pitsch AG. Das Traditionsunternehmen aus St. Moritz war laut eigenen Angaben nie Teil der Untersuchungen der Wettbewerbskommission. Die WEKO hatte letzte Woche 7 Baufirmen aus dem Unterengadin gebüßt wegen illegalen Preisabsprachen. In der Ostschweiz zwischen Bodensee und Alpstein hat ein Militärmanöver mit rund 2000 Soldaten begonnen. Es dauert bis am Mittwoch. Bei der Volltruppenübung Trium der mechanisierten Brigade 4 solle die Sicherheit in der Schweiz getestet werden, teilte das Verteidigungsdepartement VBS mit. Auf den Straßen seien gepanzerte Fahrzeuge unterwegs und die Luftwaffe führe Tiefflüge durch. Laut dem VBS ist es das erste Manöver mit schweren Mitteln seit dem Ende des Kalten Krieges. Und noch das Wetter. Heute scheint teilweise die Sonne und lokal gibt es Regengüsse. Im Norden regnet es in der Nacht und morgen gebietsweise. Tagsüber lockern sich die Wolken auf, im Westen gibt es weitere Regengüsse. Die Temperaturen erreichen noch 14 Grad. Im Süden scheint zum Teil die Sonne bei 17 Grad.
Dort, wo Mövenpick draufsteht, da steht nicht mehr zwingend Mövenpick dahinter. Die Glasse zum Beispiel gehört schon länger zum Nestlé-Konzern. Und seit heute ist bekannt, die Hotels wechseln für 560 Millionen Franken zur französischen Accor-Gruppe. Der Name Mövenpick soll aber auch bei den Hotels bleiben. Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi über den Wert deines Firmennamens mit langer Geschichte.
1948 brachte der Hoteliersohn Uli Prager mit seinen Mövenpick-Restaurants neuen Wind in die Schweizer Gastronomie-Szene. Rauchlachs und Tartar brachte er in Schweizer Restaurants. Und das zu bezahlbaren Preisen, nannte er vor gut 30 Jahren sein Credo.
Ein glatter Bistro, wo alles, was auf den Teller kommt, top sein sollte, aber ein bisschen leger, wo die Stimmung leger ist und wo unkonventionell gehandelt und gedacht wird.
Die Marke Mövenpick blieb stets eng mit deren Gründer und seinem innovativen Denken verbunden, auch als später die Bereiche Hotel oder Wein dazu kamen. Davon profitierte auch die deutsche Investorenfamilie von Fink, die Mövenpick-Gruppe 1991 übernahm und in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Sparten verkaufte. So gehören die Restaurants zu Coop, die Glasse zu Nestlé. Zum Konzern selbst gehören nun noch die Sparten Fine Foods, Wein und Marche International. Dass Konzerne Marken aufkaufen und deren Namen beibehalten, komme immer wieder vor, erklärt Markenspezialist Thomas Rudolf von der Universität St. Gallen. Zum Beispiel die Migro mache das.
Die haben in den letzten Jahren verschiedene Brands gekauft, beispielsweise auch Schild, damals auch mal Charles Vögle. Also das kam immer mal wieder vor.
Wenn nun die Mövenpick Hotelsparte zu Accor wechselt, sei es klar, dass die neuen französischen Besitzer weiter auf die Marke Mövenpick setzen.
Mövenpick steht für Qualität. Mövenpick hat das im Hotelbereich mit ca. 90 Hotels in etwa bewiesen, aber auch weit darüber hinaus. Und von daher kann die Accor-Gruppe ihr Qualitätsimage mit diesem Zukauf stärken.
Accor hofft auf die treue Mövenpick-Stammkundschaft, die sie in ihre Gruppe integrieren möchte. Accor betreibt bereits verschiedene Hotelketten wie Ibis, Mercure oder Novotel. Speziell bei der Marke Mövenpick ist, dass der sperrige Name mit der stilisierten Möwe keine direkten Rückschlüsse auf die Schweiz zulässt. Trotzdem wird er mit Schweizer Qualität verknüpft. Nach 70 Jahren habe sich das Schweizer Image indirekt verbreitet, sagt Markenspezialist Thomas Rudolf. Die neuen Besitzer von Mövenpick Namensrechten täten aber gut daran, die Standards hochzuhalten. Denn der Glanz einer Marke könne auch schnell wieder verblassen.
Blick auf die Uhr, 12 Uhr und gleich 40 Minuten. Hier im Rendezvous am Mittag gleich das da. Wahlversprechen machen ist nicht schwer, sie einhalten dagegen sehr. Blick nach Frankreich und weiter. Blick in die Seele einer Spielsüchtigen.
Als ich das erste Mal wirklich viel Geld gewonnen habe, da hat auf diesem Bildschirm sind die 20'000 Franken aufgeleuchtet. Ich meine, das macht etwas mit einem.
Dann, wer übernimmt den Vorsitz der Abrüstungskonferenz der UNO? Syrien. Ausgerechnet. Und?
32 Jahre endlich! Der Hurenkübel!
Ibiscu, in den Worten des Monats und mit Kuno Launer von Zürich West im Tagesgespräch um 1. Vor gut 20 Jahren hat der damalige französische Präsident Jacques Chirac die allgemeine Dienstpflicht abgeschafft, zur Freude vieler in Frankreich. Doch seither fehlt dem Staat ein Rahmen, um Jugendliche aus allen gesellschaftlichen Schichten, Religionen und Regionen zusammenzuführen. Ein solcher Rahmen sei aber wichtig für Frankreich, sagte der jetzige Präsident Emmanuel Macron während seines Wahlkampfs und versprach sodann eine Art Wehrpflicht für alle Jugendlichen einzuführen, obligatorisch für 600'000 bis 800'000 junge Männer und Frauen. Jetzt liegen erste Pläne von Experten auf dem Tisch, wie diese Wehrpflicht aussehen könnte. Frage an Rudolf Palmer in Paris. Ja, wie denn?
Ja, und auch wie nicht. Man weiß vor allem, dass es keine klassische Rekrutenschule werden soll mit Drill und Ausbildung an Waffen oder so etwas Ähnlichem, sondern eher eine Form von Zivildienst. Ein General hat jetzt entsprechende Vorschläge gemacht aufgrund einer ersten Debatte. Er stellt sich das so vor, dass es Kurse in erster Hilfe im Verhalten bei Krisen oder Katastrophen geben soll, aber auch eine Art Bürgerkunde, wo diese jungen Leute ab 16 Jahren in den Regeln der Gesellschaft und den Gesetzen der Republik ausgebildet werden.
Wäre denn ein solcher Zivildienst mehrheitsfähig in Frankreich?
Für einen solchen Zivildienst äußern sich in der Tat sehr viele Leute positiv, denn viele sind der Meinung, seit der Abschaffung der eigentlichen Wehrpflicht durch Präsident Chirac 1997 fehlt irgendwie ein solches Instrument, wie Sie das gesagt haben, um die Jungen aus allen Schichten, Regionen, Religionen etc. zusammenzubringen. Und deshalb findet so etwas eigentlich grundsätzlich Zustimmung. Das Problem ist dann in der konkreten Umsetzung nur schon die Dauer oder die Frage, soll das irgendwie freiwillig oder obligatorisch sein? Das spaltet natürlich die Gesellschaft sofort.
Und dann geht es ja letztlich auch um die Kosten. Wenn man bedenkt, 600'000 bis 800'000 junge Männer und Frauen jährlich zu versammeln, das kostet. Wer würde das bezahlen?
Offenbar sind das enorme Probleme. Die Rede ist von mindestens 3 Milliarden Euro Kosten pro Jahr. Und dann auch die Frage, wo findet man die Leute, die das personell begleiten sollen? Ausbilder, Leute, die die ganze Infrastruktur unterhalten. Man merkt, es gibt sehr viele ungeklärte Fragen und deshalb zweifeln auch einige Leute überhaupt an der Idee und fragen sich, ob das realisierbar ist.
Hat denn Macron einfach zu viel versprochen? War er sich dessen gar nicht bewusst? Eben die Realisierung wird schwierig werden?
Vieles, was man in einer Wahlkampagne ankündigen kann, stößt dann auf die harte Realität der öffentlichen Finanzen und auch der Frage der Mehrheitsfindung. Und für Präsident Macron ist dieser Zivildienst sicher auch ein Test, inwiefern er solche weitreichenden Gesellschaftsreformen durchsetzen will und kann.
Also dieser Luftballon Zivildienst ist jetzt mal in der Luft. Was passiert jetzt mit dem?
Jetzt wird weiter diskutiert. Aufgrund dieses Expertenberichts soll Macron noch im Monat Mai sagen, erstens, dass er daran festhält, daran zweifelt kaum jemand, und zweitens, in welcher Form das noch am ehesten zu realisieren wäre. Man erwartet jetzt, dass er vielleicht neue Experten einsetzt, die ein bisschen präziser sind, als das bisher der General in seinen Vorschlägen war.
Einschätzungen von Rudolf Palme in Paris. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Das soll Friedrich Schiller gesagt haben. Doch Spiele machen eben nicht nur glücklich und frei. Spiele, vor allem Glücksspiele, können Menschen auch an den Abgrund führen. Beispielsweise Sonja. Ihr Spiel wurde zur Sucht. Sie erzählt, wie es dazu gekommen ist und wohin es geführt hat. Eine Toncollage von Ruth Witwe.
Als ich das erste Mal wirklich viel Geld gewonnen habe, da hat auf diesem Bildschirm sind die 20'000 Franken aufgeleuchtet. Ich meine, das macht etwas mit einem. Dann hat man wie ein Erfolgserlebnis. Oder man hat vielleicht noch das Gefühl, man ist ein Siebensieg und hat die Maschinen überlistet. Ich habe nicht mit der Maschine geredet, ich habe sie nicht gestreichelt und nicht. Das machen ganz viele. Die streicheln über die Bildschirme nie. Also ich habe sicher im Gesamthaft in diesen Jahren, wo ich spiele, und ich habe im 2006 angefangen, dass das ein Umsatz war zwischen 300 und 500'000 mindestens. Wahrscheinlich ist es mehr. Ich bin eine klassische Casino-Gängerin. Mich fasziniert dort der Raum und die roten Teppich und das Personal, das schön angelegt ist und einen begrüßt. Es klingt absurd, weil es ist extrem laut dort drin, aber mir hat das eine Ruhe gegeben. Das hat mich gedämpft. Ich bin eine Maschinenspielerin. Tisch, Roulette, Blackjack hat mich nicht interessiert. Das ist mir zu langsam. Und darum ist das Online-Spiel, das sagt mir gar nichts. Ich kann gar nichts anfangen damit. Ich wohne in Basel und da ist ein Casino mal aufgegangen. Aus Gewunder geht man mal schauen. Man könnte es aus dem Fernsehen. Mit James Bond war ganz sicher im Casino. Dann habe ich das angefangen, für mich allein, habe ich das entdeckt. Das haben ja ganz viele Jahre die Leute um mich herum nicht gewusst. Da kann ich jetzt oben daheim sein und dann schlicht einem das an. Das kommt von hinten. Das spürt man auch körperlich. Da hat man schwitzige Hände, man wird unruhig. Ich weiss nicht, wie komme ich über den Punkt hinweg. Ich müsste ja wie dort aus diesem Tunnel rauskommen. Wenn ich gemerkt habe, ui, ich muss jetzt in das Casino, dass ich angefangen habe zu backen. Da gibt es andere, die bissen in eine Zitrone rein oder in eine Chili. Einfach, dass man wie aus diesem Zustand im Moment rausgekickt wird. Ich bin eine Nachtspielerin. Ich habe ja auch geschafft. Ich habe sehr viel geschafft. Wenn ich jetzt oben 9, 10 aus dem Büro gekommen bin, bin ich entweder noch nach Hause gehen oder bin direkt ins Casino, bis es zu hat. Ich habe einen höheren Preis gezahlt. Dass ich diesen Belastungen an meiner Notice noch mir ergeben musste. Und das hat zu dem geführt, dass ich wirklich krank geworden bin. Ich bin wirklich in eine schwere Depression gefallen. Ich bin in Behandlung beim Spielen. Ich mache Einzeltherapie, aber ich habe auch Gruppentherapie gemacht. Ich bin 3 Jahre bin ich abstinent, habe 3 Jahre nicht gespielt und bin aber auch rückfällig geworden. Ich habe jetzt die letzten Monate wieder angefangen, aber wir sind jetzt wieder auf gutem Weg. Als ich aufgehört habe, hatte ich etwa 120'000 Schulden. Und ich bin das aber am Abzahlen, so in meinen Möglichkeiten. Ich bin von der Polizei daheim abgeholt worden und man hat mich aufs Betriebsamt geschleppt. Ich habe meinen Lohn verspielt. Heute lebe ich mit einer halben IV-Rente. Ich habe von der Pensionskasse habe ich auch eine halbe Rente. Im Ganzen habe ich 4'300 im Monat. Das ist schon für viele schon viel Geld. Aber ich habe ja noch all die Schulden, die ich noch zurückzahlen muss.
Die Toncollage von Ruth Witwe. Am 10. Juni stimmt die Schweiz über das neue Geldspielgesetz ab. Es regelt unter anderem, wie man Spielsüchtige wie Sonja schützt, zum Beispiel mit Sperrmöglichkeiten. 30'000 Menschen sind schätzungsweise spielsüchtig in der Schweiz. Silvia Steiner leitet den Bereich Prävention bei der Stiftung Sucht Schweiz. Ich fragte sie, was sie von diesen Schutzmaßnahmen halte.
Es hat ein paar gute Maßnahmen drin, die gehen in die richtige Richtung, was den Spielerschutz und die Prävention betrifft. Zum Beispiel, dass neu alle Glücksspielprodukte ein Mindestverkaufs- oder Mindestteilnahmealter haben von 16 oder 18 Jahren, was bisher nicht der Fall war. Bisher konnten auch Kinderlose kaufen, was aus Präventionssicht zum Teil sehr bedenklich ist.
Und das reicht oder sollte da noch mehr Schutz vorhanden sein?
Es reicht aus Prävention sich nicht. Wir denken, dass ganz klar mit diesem neuen Gesetz eine Chance verpasst wurde, wirklich den Spielerschutz zu stärken. Insbesondere auch, weil neue eben Online-Spiele, Internet-Glücksspiele zugelassen werden sein werden und aus diesem Grund bräuchte der Spielerschutz noch stärkeres Gewicht.
Bleiben wir kurz bei diesen Online-Casino-Spielen. Die sind erlaubt, wenn ein Schweizer Casino sie betreibt. Warum sind diese Online-Casinos so gefährlich aus Ihrer Sicht?
Ja, das Internet-Glücksspiel hat ganz klar eine andere Dynamik als das bisherige Glücksspiel. Das Internet ist 24 Stunden pro Tag verfügbar. Man hat sozusagen ein Casino gleich bei sich in der Hosentasche mit Nattel, Tablet am Computer. Man kann rund um die Uhr spielen, man kann auf verschiedenen Plattformen spielen. Das Geld ist nicht real, fließt einem in dem Sinn nicht durch die Finger. Und oft fehlt eben auch so diese soziale Kontrolle, dass man mit Freunden spielt, dass man Kontakt hat zu Menschen, die vielleicht auch mal bremsen können. Und das hat man nicht, wenn man allein im Internet dann spielt.
Aber es gibt ja schon Schutzmaßnahmen beim Online-Spiel. Also man muss sich anmelden, die Identität preisgeben, eine Limite nennen, welchen Betrag man einsetzen will. Reicht das denn nicht?
Das sind sehr gute Maßnahmen, genau diese Kontrolle, die das Internet eben ermöglicht, weil der Spieler, die Spielerin ist sozusagen durchsichtig, transparent für den Anbieter. Jeder Franken, der ausgegeben wird, jedes Spiel ist sichtbar. Die Sozialkonzepte müssen auch aufs Online-Spiel angewendet werden, wie bisher in den Casinos.
Das also eine Sperre letztlich.
Sperren müssen möglich sein, also sowohl die Selbstsperre, aber auch das Casino müsste, der Anbieter müsste intervenieren können. Und da ist im Moment alles noch sehr vage und es gibt auch noch nicht große Erfahrungen. Da müsste sicher noch konkreter was definiert werden, wann denn eben jemand gesperrt wird.
Das Geldspiel, das ist ein Milliardengeschäft. Ich habe da die Zahlen vor mir. 1,6 Milliarden Franken haben Lotterien und Casinos 2015 eingenommen. Und dann sind fast 900 Millionen davon zurückgeflossen an die AV, die Kantone, gemeinnützige Projekte. Das ist ja irgendwie noch paradox, dass die Gemeinschaft profitiert von Spielsüchtigen. Und das bleibt auch mit dem Gesetz so.
Ja, das scheint mir eigentlich eine klar falsche Umverteilung des Geldes, wenn man bedenkt, dass eben Studien aus dem Ausland zeigen, dass fast die Hälfte der Einnahmen aus dem Geldspiel von problematisch oder süchtig Spielenden kommt. Und das heißt, dass wir eigentlich auch profitieren von Menschen, die vielleicht eben finanziell nicht so gut dastehen. Umso wichtiger scheint mir eben der Spielerschutz und die Prävention, die Sensibilisierung, dass mit Geldspiel nicht das Leben, der Lebensunterhalt bestritten werden kann und dass eben auch Spielerschutz im Rahmen von den Angeboten betrieben wird.
Silvia Steine von der Stiftung Suchtschweiz im Rendezvous am Mittag. Die UNO-Abrüstungskonferenz in Genf, sie ist formell weltweit das wichtigste Gremium, wenn es um die Abrüstung von Massenvernichtungswaffen geht. Ende Mai soll nun Syrien den Vorsitz der Konferenz übernehmen. Ausgerechnet Syrien, das Land, dessen Regierung in den letzten Jahren wohl vielfach C-Waffen eingesetzt hat. Die Abrüstungskonferenz und damit der UNO droht ein schwerer Imageschaden. Und etliche Staaten überlegen sich einen Boykott. Fredrik Steiger.
Es gab Zeiten, da war die Genfer Abrüstungskonferenz ausgesprochen erfolgreich und erhielt weltweit Applaus. Hier entstand der Atomsperrvertrag, hier entstand die internationale Konvention gegen biologische Waffen und hier wurde nicht zuletzt das rigoroseste Abkommen gegen Massenvernichtungswaffen geboren, jenes, das chemische Kampfstoffe weltweit verbietet. Ausgerechnet dieses UNO-Organ soll ab Mai 6 Wochen lang unter syrischem Vorsitz tagen. Als erste Alarm schlug die UNO-kritische Nichtregierungsorganisation UN Watch. Menschen in aller Welt, ganz besonders die Opfer der Giftgasangriffe in Syrien, würden wütend sein und kein Verständnis haben, sagt UN-Watch-Chef Hillel Neuer.
People around the world, especially victims in Syria, will see that and I think they will take a very negative message about what it says about them, what it says about the attitude of the international community to Syria.
Er räumt zwar ein, besonders viel Macht bringe das Präsidium der Konferenz nicht mit sich, doch gravierend sei der Imageschaden für die UNO.
It will harm the reputation of the United Nations as a whole.
Zumal die Welt Organisation ohnehin in der Kritik steht, in Syrien zu wenig zu tun, was auf das russische Dauerveto zurückzuführen ist und weil die Friedensverhandlungen in Genf keinen Millimeter vorankommen. Diplomaten im Genfer Palais des Nations befürchten, der syrische UNO-Botschafter Hussam Edinallah plane, vom Präsidentenstuhl der Konferenz aus syrische Regimepropaganda zu betreiben und zu behaupten, sämtliche Beweise bezüglich C-Waffenattacken seien manipuliert. Marc Fino, Abrüstungsexperte beim Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik, sieht die Sache weniger dramatisch. Doch auch er spricht von einem ärgerlichen Zufall, dass Syrien ausgerechnet jetzt den symbolträchtigen Posten besetzen soll.
Es ist eine Koinzidenz assez fâcheuse, compte tenu du rôle de la Syrie, notamment dans l'emploi des armes chimiques.
Dass Syrien jetzt übrigens direkt nach der Schweiz an der Reihe ist, hängt mit dem statutengemäßen Turnus zusammen, demzufolge in alphabetischer Reihenfolge jedes Land zum Zug kommt.
Ça n'a rien à voir avec une élection, une nomination au mérite, c'est simplement l'application de l'ordre.
Syrien wird also nicht gewählt, sondern rückt automatisch nach. Fino ist recht gelassen, weil das Präsidium zwar Prestige, aber nur beschränkt Einfluss verleiht. Auch UN Watch spricht nicht von einem machtvollen Posten. Weil aber gerade in der UNO Symbole und Worte enorm wichtig sind, ruft Hélène Neuer die Staaten auf, die Abrüstungskonferenz während des syrischen Vorsitzes zu boykottieren.
What we said is very clear. We think this is about symbols. And the United Nations is about words and messages and symbols.
Mark Fino kann sich vorstellen, dass einzelne Länder zur symbolischen Geste des Boykotts greifen werden.
Oui, évidemment, ça, ça n'est pas exclu. Il y aura peut-être certaines délégations qui marqueront leur désapprobation et n'assisteront pas à ces conférences.
Die USA haben über Außenministeriumssprecherin Heather Nauert bereits klargemacht, dass sie ein syrisches Präsidium als im höchsten Grade empörend empfänden.
That would be an outrage if Syria take control of that.
Leider erlebe man in der UNO häufig, dass völlig unglaubwürdige Länder mit wichtigen Ämtern betraut würden, erklärte Nauert auf einer Pressekonferenz. Neben den USA könnten sich, so die Einschätzungen in Genf, auch Kanada, Großbritannien, Frankreich und die Niederlande dem Boykott anschließen. Im besten Falle würde Syrien im letzten Moment auf seinen Vorsitz verzichten, um so eine Schmach für sich selber zu vermeiden. Im schlechteren hingegen erleidet die zurzeit ohnehin angeschlagene Abrüstungskonferenz einen weiteren schweren Reputationsschaden.
Es war der Monat der Freundschaften und Handshakes. Die Franzosen flattierten den Amerikanern, die Amerikaner den Franzosen, die Deutschen den Schweizern und die Schweizer den Amerikanern, die Nordkoreaner den Südkoreanern und umgekehrt. Hier sind die Worte des Monats April von Daniel Hubacher.
Es wurde mit der großen Kelle angerichtet im Weißen Haus. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verbrachte 2 Tage bei US-Präsident Donald Trump in offensichtlich größter Harmonie. Sie hielten sich an der Hand, sie pflanzten zusammen einen Baum, es gab Candlelight-Dinner und lecker Eiscreme zum Dessert und Macron küsste Trump gar auf die Wange, worauf der Präsident vielleicht etwas irritiert versicherte.
I like him a lot. It's not fake news. It's not fake news. But we do have a very special relationship.
Er möge den Franzosen wirklich, sagte Trump, und Macron nickte schelmisch, nur um dann den 2 Hände auszupacken und dem amerikanischen Gastgeber vor dem US-Kongress Punkt für Punkt seine liebsten politischen Steckenpferde auseinanderzunehmen. Dann, kaum war der Franzose weg, landete die Deutsche. Und auch da gab's Küsschen, wenn auch vielleicht eine Spur weniger herzliche.
We have a great relationship.
Die europäischen Gäste bemühten sich, dem amerikanischen Präsidenten ihre besten Argumente für eine Neuverhandlung des Nuklearabkommens mit Iran schmackhaft zu machen und den Präsidenten vor einem Handelskrieg mit Europa zu warnen. Nach ein paar Stunden in Washington machte sich Angela Merkel etwas achselzuckend wieder auf den Weg nach Hause.
Nun werden wir sehen, welche Entscheidungen hier auf amerikanischer Seite gefällt werden.
Küsschen gab es zwar keine, aber dafür einen historischen Handshake, als der Nordkoreaner Kim über die Demarkationslinie in den Süden schritt und den Südkoreaner Moon traf. Ein kleiner Schritt eigentlich sei es gewesen, sagte Kim Jong-un. Er wisse gar nicht, weshalb es so viele Jahre gedauert habe, warum dieser Schritt so schwer gewesen sei. Harmonisch verlief auch der Besuch von Ueli Maurer in den USA. Unser Finanzminister weilte am Frühjahrestreffen von Weltbank und IWF und lobte die Beziehungen zu den USA.
Die Beziehungen zu den USA sind eindeutig besser geworden. Das Bild, das man zeichnet von einem twitternden Präsidenten, entspricht nicht der Realität der wirtschaftlichen Entwicklung und der Leistungen der Administration. Das ist durchaus sehr beachtenswert und die Schweiz profitiert davon.
Und dann gab es auch noch Lob für die Schweiz. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wurde mit militärischen Ehren in Bern empfangen und sagte, was jedes Land gerne hört.
Die Schweiz hat es sich mit der Europäischen Union, wenn ich so sagen darf, nie leicht gemacht. Und lassen Sie mich deshalb ausdrücklich sagen, wir schätzen diese enge Partnerschaft außerordentlich.
Natürlich gab es auch noch einen Nachsatz, nämlich, dass er hoffe, dass die Schweiz das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU noch in diesem Jahr abschließe. Und wenn nicht, gibt es dann keine warmen Handshakes mehr, Herr Bundespräsident? Aber lassen wir das. Lassen wir uns die gute Stimmung nicht verderben. Vor allem für die IBE-Fans war der April der Monat der Monate. Endlich die Erlösung. Nach Jahrzehnten tiefster Trauer und verzweifelter, immer wieder enttäuschter Hoffnungen.
Und da ist der Schlusspfiff, da ist der Schlusspfiff. Berner Young Boys sind Meister!
Nein, ist ein Wahnsinn, mir kommt Sorgen, was.
32 Jahre, endlich! Der Hurenkübel!
Weisst du, seit 32 Jahren endlich wieder, das ist geil!
Vor 32 Jahren bist du noch nicht auf dieser Welt gewesen, nehme
ich
an.
Ich weiss, aber es ist geil, dass wir jetzt zum ersten Mal sind Meister geworden, seit ich auf der Welt bin.
Es ist einfach genial, ganz Bern. Eben, keine Ahnung, was ich kann gar nicht mehr sagen.
Die Worte des Monats April von Daniel Hubacher. Ja, 32 Jahre auf diesen Titel gewartet. Da kann man 40 Stunden nach dem Coup locker noch 25 Minuten darüber reden. Mit Zürich-West-Frontmann und IBE-Fan Kuno Lauener und IBE-Sportchef Christoph Spiecher. Im Tagesgespräch gleich im ersten und vierten nach den Schlagzeilen Juliette Schild.
Rund 40 Mal hat der Nachrichtendienst des Bundes in den ersten vier Monaten von seinen neuen Überwachungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht. Das steht im aktuellen Lagebericht. Und momentan würden 90 Personen für die Schweiz ein erhöhtes Risiko darstellen. Die Mövenpick-Gruppe verkauft ihre weltweit über 80 Hotels und Resorts an die französische Accor-Gruppe für 560 Millionen Franken. In Großbritannien wird Sajid Javids neuer Innenminister. Er folgt auf Amber Rudd, die gestern Abend zurückgetreten war. Javid war bisher Minister für Gemeinden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.